noch tapfer, höflich und geschickt im Umgang mit Waffen, gut mit der Lanze, besser noch mit dem Morgenstern und hervorragend mit dem Bogen. Er würde seinen Dienst ehrenvoll und mutig versehen. Was Tyrion von Cersei's zweitem Erwählten nicht so uneingeschränkt behaupten mochte. Sir Osmond Kettleblack sah durchaus beeindruckend aus. Er war 2 Meter groß, sehnig und muskulös, und seine Hakennase, seine buschigen Brauen und sein eckiger brauner Bart verliehen seinem Gesicht etwas Wildes, solange er nicht lächelte. Von Geburt her niederen Standes hatte Kettleblack seine Beförderung allein Cersei zu verdanken, und aus diesem Grund war ihre Wahl zweifelsohne auch auf ihn gefallen. »Sir Osmond ist ebenso treu, wie er tapfer ist«, hatte sie zu Joffrey gesagt, als sie den Namen vorgeschlagen hatte. Das stimmte unglücklicherweise sogar. Der gute Sir Osmond hatte Cerseis Geheimnisse an Bronn verkauft, seit sie ihn angeheuert hatte, doch das konnte Tyrion ihr natürlich nicht erzählen. Eigentlich hatte er keinen Grund, sich zu beschweren. Durch diese Ernennung bekam er ein weiteres Ohr in der Umgebung des Königs, und seine Schwester wusste nichts davon. Und selbst wenn Sir Osmond ein Feigling war, würde er kaum schlimmer sein als Sir Boris Blount, der gegenwärtig in einem Kerker in Rossby residierte. Sir Boris hatte Tommen und Lord Giles eskortiert, und als sie von Sir Jaselyn Bywater und seinen Goldröcken überrascht worden waren, hatte er seine Schutzbefohlene mit einer Bereitwilligkeit ausgehändigt, die den alten Sir Barristan Selmy ebenso erzürnt hatte wie Cersei. Ein Ritter der Königsgarde sollte in Verteidigung des Königs und der königlichen Familie notfalls sein Leben opfern. Seine Schwester hatte darauf bestanden, dass Joffrey ihm wegen Hochverrat und Feigheit vor dem Feind den weißen Mantel aberkannte, und jetzt ersetzt sie ihn durch einen anderen Hohlkopf. Das Beten, Schwören und Salben schien den größten Teil des Vormittags zu dauern. Bald begannen Tyrions Beine zu schmerzen, unruhig trat er von einem Fuß auf den anderen. Lady Tanda stand einige Reihen vor ihm, ihre Tochter hingegen war nicht bei ihr. Halb hatte er gehofft, einen Blick auf Shae werfen zu können. Varys sagte, sie würde sich gut machen, doch er hätte sich lieber persönlich davon überzeugt.
»Besser die Zofe einer Lady als ein Küchenmädchen«, hatte Shae gesagt, nachdem ihr Tyrion den Plan des Eunuchen vorgeschlagen hatte. »Kann ich den Gürtel mit den Silberblumen und mein goldenes Halsband mit den schwarzen Diamanten mitnehmen? Ihr habt gesagt, es würde so gut zu meinen Augen passen. Ich werde sie nicht tragen, wenn ihr es nicht wünscht.«
Obwohl er sie nicht gerne enttäuschte, musste Tyrion ihr erklären, dass Lady Tanda zwar nicht die hellste war, dass es ihr jedoch nichtsdestotrotz auffallen würde, wenn die Zofe ihrer Tochter teureren Schmuck trüge als ihre Tochter selbst.
»Such dir 2 oder 3 Kleider aus, mehr nicht«, befahl er. »Gute Wolle, keine Seide, keinen Samt, keinen Pelz. Den Rest bewahre ich in meinen Gemächern für deine Besuche auf.«
Das war nicht die Antwort gewesen, die Shae hätte hören wollen, doch zumindest befand sich das Mädchen in Sicherheit. Nachdem die Amtseinsetzungen endlich vorbei waren, marschierte Joffrey hinaus, geleitet von Sir Balon und Sir Osmond, die ihre neuen weißen Umhänge trugen, während Tyrion noch blieb, um ein paar Worte mit dem neuen hohen Septon zu wechseln, der seine Wahl war und dazu weise genug zu wissen, wer ihm die Butter aufs Brot strich.
»Ich möchte die Götter auf unserer Seite haben«, sagte Tyrion ohne Umschweife. »Sagt euren Gläubigen, Stannis hätte geschworen, die große Septe von Baelor niederzubrennen.«
»Ist das wahr, Milord?« fragte der hohe Septon, ein kleiner, scharfsinniger Mann mit dünnem, weißem Bart und runzligem Gesicht.
Tyrion zuckte mit den Schultern.
»Es könnte wahr sein. Stannis hat den Götterhain von Storm's End als Opfer für den Herrn des Lichts verbrannt. Wenn er die alten Götter beleidigt, warum dann nicht auch die neuen? Sagt ihn das. Und sagt ihn außerdem, dass jeder, der dem Usurpator Hilfe leisten will, die Götter und den rechtmäßigen König verrät.«
»Das werde ich tun, Milord. Und ich werde ihn befehlen, für die Gesundheit des Königs und seiner rechten Hand zu beten.«
Helaen, der Pyromantiker, wartete auf ihn, als Tyrion in sein Solar zurückkehrte und Meister Fränken hatte Nachrichten für ihn hinterlassen.
Er ließ den Alchemisten noch ein wenig schmoren und las zunächst, was die Raben gebracht hatten. Ein alter Brief von Doran Martell warnte ihn, Storms End sei gefallen. Ein anderer faszinierte ihn jedoch mehr. Balon Greyjoy von Pike hatte sich zum König der Inseln und des Nordens erklärt. Und er lud König Joffrey ein, einen Gesandten zu den Iron Islands zu schicken, um die Grenzziehung zwischen ihren Reichen und ein mögliches Bündnis zu besprechen. Tyrion las den Brief dreimal und legte ihn dann beiseite. Lord Balons Langschiffe wären eine große Hilfe gegen die Flotte, die sich von Storm's End näherte, doch sie befanden sich tausende von Meilen entfernt auf der falschen Seite von Westeros, und Tyrion war sich nicht sicher, ob er dafür die Hälfte des Reiches abtreten wollte. Vielleicht sollte ich den Brief Kersheit zuspielen oder ihn mit in den Rat nehmen. Erst danach ließ er Hallein mit den jüngsten Meldungen von den Alchemisten ein.
»Das kann nicht sein«, sagte Tyrion, während er die Zahlen studierte. »Fast 13.000 Stück, wollt ihr mich zum Narren halten? Ich werde das Gold des Königs nicht für leere Gefäße und Töpfe voll Jauche ausgeben, die mit Wachs versiegelt sind, ich warne euch.« »Nein, nein«, quiekte Hallein, »die Zahlen stimmen, ich schwöre es. Wir hatten sehr viel Glück, Milord Hunt. Ein weiteres Lager von Lord Rossard wurde entdeckt, über 300 Gefäße, unter der Drachengrube. Ein paar Huren haben sich mit ihren Freiern in den Ruinen herumgetrieben, und einer von ihnen ist durch einen verfaulten Boden gebrochen.